Ja, ich hatte ja beim letzten Mal schon einiges zu der Biografie von Josef Soloveitschik gesagt, so ein bisschen Hintergrund gegeben. Von daher denke ich, dass wir jetzt in seinen Text Confrontation einsteigen können. Wie gesagt, 1964 verfasst, bevor Nostra Aetate formuliert war, aber als man eben schon wusste, es wird irgendeine Judenerklärung, wie es am Anfang hieß, im Zweiten Vatikanum geben. Und das hat ihn dazu gebracht, diesen Text zu schreiben. Und die Zitate, die ich gewählt habe, sind mehr aus dem zweiten Teil von seinem Artikel, weil er in dem ersten eben mehr seine allgemeine Sicht über die Stellung des Menschen sozusagen und das, womit er sich konfrontieren muss, bringt. Ja, ich denke, wir werden es in zwei Teilen lesen, weil es auch ein ziemlich langer, komplizierter Text ist. Und schauen wir mal. Die Individualität einer Glaubensgemeinschaft findet ihren Ausdruck in dreifacher Weise. Erstens dürfen die göttlichen Anordnungen und Gebote, denen eine Glaubensgemeinschaft uneingeschränkt verpflichtet ist, nicht mit dem Ritus und Ethos einer anderen Gemeinschaft gleichgesetzt werden. Jede Glaubensgemeinschaft ist einer einzigartigen normativen Geste verpflichtet, die die numinose Natur des Glaubensakts selbst widerspiegelt. Und der Versuch, gemeinsame Nenner zu finden, ist vergeblich. Besonders wenn wir von der jüdischen Glaubensgemeinschaft sprechen, deren ganzes Wesen sich in der Ausübung der Halacha, die ein außerordentlich individueller Faktor ist, ausdrückt, ist jeder Versuch, unsere Identität mit einer anderen gleichzusetzen, schlicht absurd. Zweitens ist das Achsenbewusstsein jeder Glaubensgemeinschaft exklusiv, denn sie glaubt, und dieser Glaube ist für das Überleben der Gemeinschaft unverzichtbar, dass ihr System von Dogmen, Lehren und Werten am besten zum Erreichen des ultimativen Guten geeignet ist. Drittens ist jede Glaubensgemeinschaft unnachgiebig in ihren eschatologischen Erwartungen. Die Vereinheitlichung von Praktiken, die Gleichsetzung von dogmatischen Gewissheiten und das Verzichten auf eschatologische Ansprüche bedeuten das Ende der pulsierenden und großen Glaubenserfahrung jeder religiösen Gemeinschaft. Sie ist so einzigartig und mysteriös wie das Individuum selbst. Hätte das Verhalten der Nichtjüdischen zur jüdischen Welt der göttlichen Ordnung entsprochen, nach der der eine Mensch dem anderen auf der Grundlage von Gleichheit, Freundschaft und Mitgefühl begegnet, wäre der Jude in der Lage gewesen, sich zusammen mit der übrigen Menschheit völlig in die kosmische Konfrontation zu involvieren. Seine auf dem Bund beruhende Einzigartigkeit und seine zusätzliche Aufgabe, einer anderen Glaubensgemeinschaft als Angehörige einer anderen Gemeinschaft von Verpflichteten gegenüberzutreten, hätten nicht im Mindesten seine Bereitschaft und Fähigkeit, sich den kulturellen Unternehmungen der übrigen Menschheit anzuschließen, beeinträchtigt. Unglücklicherweise ist uns jedoch die nichtjüdische Gesellschaft durch die Zeiten hin in einer Haltung der Missachtung gegenübergetreten, als wären wir Teil der untermenschlichen Objektordnung, die von der menschlichen Ordnung durch einen Abgrund getrennt ist. Als hätten wir nicht die Fähigkeit, logisch zu denken, leidenschaftlich zu lieben, tiefe Sehnsucht zu empfinden, nach etwas zu streben und zu hoffen. Solange wir einer solchen seelenlosen, unpersönlichen Konfrontation von Seiten der nichtjüdischen Gesellschaft ausgesetzt waren, war es uns natürlich nicht möglich, in vollem Ausmaß an der großen, universalen und schöpferischen Konfrontation zwischen dem Menschen und der kosmischen Ordnung teilzunehmen. Die begrenzte Rolle, die wir bis in die moderne Zeit gespielt haben, war nicht von uns gewählt worden. Es ist selbstverständlich, dass eine Konfrontation zwischen zwei Glaubensgemeinschaften nur möglich ist, wenn sie von der klaren Versicherung, dass beide Seiten gleiche Rechte und volle Religionsfreiheit genießen werden, begleitet ist. Wir werden jeden Versuch von Seiten der Gemeinschaft der vielen, uns in eine besondere Begegnung zu verwickeln, übel nehmen, wenn unser Gegenüber von uns verlangen wird, eine Position unterhalb von ihm einzunehmen, während er sich selbst nicht neben, sondern über uns platziert. Eine demokratische Konfrontation verlangt sicher nicht, dass wir uns einer Haltung der Selbstgerechtigkeit unterwerfen, die die Gemeinschaft der vielen einnimmt, die, während sie darüber diskutiert, ob man die Gemeinschaft der wenigen von irgendeiner mythischen Schuld freisprechen soll, das ist eben die Diskussion, ob man die Juden kollektiv für den Tod Jesu verantwortlich machen soll, oder nicht, ihre eigene historische Verantwortung für das Leiden und das Martyrium, das in den Annalen der Geschichte der wenigen, der Schwachen und der Verfolgten so häufig verzeichnet ist, völlig ignoriert. Wir sind nicht bereit zu einem Treffen mit einer anderen Glaubensgemeinschaft, indem wir das Objekt von Beobachtung, Beurteilung und Bewertung werden. Selbst wenn die Gemeinschaft der vielen dann herablassend ein Gefühl von Mitleid mit der Gemeinschaft der wenigen an den Tag legen und den vielen empfehlen sollte, die wenigen nicht zu schädigen oder zu verfolgen. Ja, vielleicht machen wir hier erstmal einen Einschnitt. Das ist in gewisser Weise die Einleitung, also den auch historischen Hintergrund, den er für seine Position zum Dialog gibt. Sind da Anmerkungen, Nachfragen zu?
Ich hätte eine Verständnisfrage, weil ich dieses Wort so noch nie gehört habe. Und zwar relativ am Anfang, als diese drei Punkte da aufgeführt werden, unter Punkt 2 das Achsenbewusstsein oder Achsenbewusstsein, keine Ahnung, was das heißt, muss ich zugeben.
Ich glaube, die Achse, da meint er die Verbindung zwischen Gott und Mensch, sozusagen die Achse, die von der Erde in den Himmel raufgeht. Das ist wohl
Ah, okay.
der Gedanke ist, ja, ich weiß nicht, ob er den Ausdruck erfunden hat, es ist auch nicht was, was mir vorher schon mal begegnet war, aber
Ja.
aus dem Folgenden habe ich so verstanden, dass er das meint, weil es ihm eben im folgenden Satz darum geht, dass es zum Wesen jeder Glaubensgemeinschaft gehört, dass sie ihren Weg für den besten hält. Und das würde eigentlich dieser Interpretation, glaube ich, von Achsenbewusstsein entsprechen.
Ich glaube,
Okay.
das ist irritierend, weil wir sonst Achse mit CHS schreiben.
Ah.
Ah, okay, das ist mir wahrscheinlich passiert, weil ich es aus dem
Na klar.
Englischen
Und
abgeschrieben
dadurch ist
habe.
es erneut irritierend, glaube
Ja,
ich.
okay.
Zumindest habe ich es so für mich interpretiert.
Alles
Ja.
klar.
Das merke ich sogar. Also mir fällt es eigentlich leichter, aus dem Hebräischen als aus dem Englischen zu übersetzen. Vielleicht auch gerade, weil sich da Wörter ähnlich sind und man dann leicht dazu kommen kann, Dinge zu übernehmen, die eigentlich doch im Deutschen geändert werden müssten.
Alles klar, danke.
Ich denke, wir können schon so am Anfang sehen, dass hier durchaus eine recht pessimistische Position gegenüber dem Dialog da ist, die sich eben einerseits aus der jahrhundertelangen Diskriminierung der Juden, der Weigerung, sie gleichberechtigt zu sehen, erklärt, aber darüber hinaus eine grundsätzliche Position ist, wie es eben gerade im ersten Abschnitt deutlich wird, dass man sozusagen eine Identität hat und die ist nicht verhandelbar im Dialog. Und ich denke, das ist auch das wird noch im Weiteren kommen und lohnt sich sicher darüber nachzudenken. Also wir sind ja durchaus nicht verpflichtet, das zu übernehmen, aber mal über die Konsequenzen nachdenken. Frau Sturms.
Also ich fand es sehr gut, dass diese drei Punkte an den Anfang hineingestellt sind und eben auch ganz stark das Selbstverständnis bestimmen. Also ich empfand das weniger als problematisch oder kritisch, sondern einfach als klärend. Da wird eine Position, auf die man steht, begründet und fundiert dargestellt. Und einfach zu sagen, wenn wir jetzt in den Dialog treten, dann sind das Punkte, die für uns ganz wichtig sind. Also ich empfand das nicht als so abgrenzend oder so abweisend, sondern eher als klärend. Ich fand es hilfreich.
Und auch irgendwo vielleicht zu sagen, also wir verkaufen uns nicht um jeden Preis, sondern es
Genau,
gibt halt
genau.
einen Rahmen, in dem die Dinge zu geschehen
Genau.
haben. Und das ist so, wie ich das sehe. Ja, ich denke, dann schauen wir mal weiter, wie er das jetzt konkretisiert. Im Licht dieser Analyse ist es sinnvoll zu erklären, dass wir in jeder Konfrontation auf vier Grundbedingungen bestehen müssen, um unsere Individualität und Handlungsfreiheit zu bewahren. Erstens müssen wir in unzweideutigen Worten Folgendes feststellen: Wir sind eine ganz und gar unabhängige Glaubensgemeinschaft. Wir kreisen nicht als Monde auf irgendeiner Bahn. Noch sind wir einer anderen Glaubensgemeinschaft als Brüder, wenn auch getrennte, verbunden. Die Leute verwechseln zwei Konzeptionen, wenn sie von einer gemeinsamen Tradition, die zwei Glaubensgemeinschaften wie die jüdische und die christliche, miteinander vereint sprechen. Dieser Ausdruck mag relevant sein, wenn man eine Glaubensgemeinschaft unter einem historisch-kulturellen Aspekt betrachtet und ihre Beziehungen zu einer anderen Glaubensgemeinschaft in soziologischen, humanen Kategorien, die das Entfalten des kreativen Bewusstseins des Menschen beschreiben, interpretiert. Wir wollen nicht vergessen, dass religiöses Bewusstsein sich nicht nur in einer einzigartigen apokalyptischen Glaubenserfahrung, sondern auch in einer weltlichen, kulturellen Erfahrung manifestiert. Wenn wir die Beziehung zwischen Judentum und Christentum unter diesem Aspekt sehen, ist es aus zwei Gründen ganz legitim, von einer kulturellen jüdisch-christlichen Tradition zu sprechen. Erstens hat das Judentum als Kultur die ethisch-philosophische christliche Weltsicht beeinflusst, ja geformt. Die grundlegenden Kategorien und Voraussetzungen der Letzteren wurden in der kulturellen jüdischen Welt entwickelt. Zweitens hat unsere westliche Zivilisation jüdische wie christliche Elemente absorbiert. Es ist eine Tatsache, dass unser westliches Erbe durch eine Kombination von drei Faktoren, dem klassischen, dem jüdischen und dem christlichen, geformt wurde. Und wir können ohne weiteres von einer jüdisch-hellenistisch-christlichen Tradition im Rahmen unserer westlichen Zivilisation sprechen. Wenn wir den Schwerpunkt jedoch von der Dimension der Kultur zur Dimension des Glaubens, wo völlige, bedingungslose Verpflichtung und Involvierung notwendig sind, verlegen, ist die ganze Idee von Glaubenstraditionen und von der Kontinuität geoffenbarter Lehren, die von ihrer ganzen Natur her nicht vergleichbar sind und sich auf unterschiedliche Bezugsrahmen beziehen, vollkommen absurd. Es sei denn, man ist bereit, dem christlichen theologischen Anspruch, dass das Christentum an die Stelle des Judentums getreten ist, zuzustimmen. Jede offene oder verdeckte Erklärung von Seiten der Gemeinschaft der vielen, dass von der Gemeinschaft der wenigen erwartet wird, ihre Einzigartigkeit abzuwerfen und zu existieren aufzuhören, weil sie ihre Mission, den Weg für die Gemeinschaft der vielen zu bereiten, erfüllt hat, muss daher als undemokratisch und der ganzen Idee von Religionsfreiheit widersprechend abgelehnt werden. Ich leugne nicht das Recht der Gemeinschaft der vielen, sich in ihren eigenen eschatologischen Begriffen der Gemeinschaft der wenigen zuzuwenden. Der Aufbau eines praktischen Programms auf diesem Recht geht jedoch kaum mit religiöser Demokratie und Liberalität überein. Zweitens eignet sich der Logos, das Wort, in dem die mannigfaltige religiöse Erfahrung ihren Ausdruck findet, nicht für Vereinheitlichung und Universalisierung. Das Wort des Glaubens spiegelt das intime, persönliche, paradox unaussprechliche Verlangen des Individuums nach und sein Verbundensein mit seinem Erschaffer wider. Es spiegelt den numinosen Charakter und die Fremdartigkeit des Glaubensaktes einer bestimmten Gemeinschaft wider, die für den Angehörigen einer anderen Glaubensgemeinschaft völlig unverständlich sind. Daher ist es wichtig, dass der religiöse und oder theologische Logos nicht als Kommunikationsmittel zwischen zwei Glaubensgemeinschaften, deren Ausdrucksweisen so einzigartig wie ihre apokalyptischen Erfahrungen sind, benutzt werden. Die Konfrontation sollte nicht auf einer theologischen, sondern auf einer weltlichen, humanen Ebene stattfinden. Dort sprechen wir alle die universelle Sprache des modernen Menschen. Auf der säkularen Ebene können wir Positionen, die einzunehmen sind, Ideen, die zu entwickeln sind, Pläne, die formuliert werden müssen, diskutieren. In diesen Angelegenheiten können religiöse Gemeinschaften gemeinsam Handlungen, die durchgeführt werden sollten, empfehlen und Initiativen ergreifen, die später die allgemeine Gesellschaft ausführt. Unser gemeinsames Engagement in dieser Form von Unternehmungen darf unseren Sinn für unsere Identität als Glaubensgemeinschaft jedoch nicht abstumpfen. Wir müssen immer daran denken, dass unsere einzigartige Verpflichtung auf Gott und unsere Hoffnung und unser unbezähmbarer Wille zu überleben nicht verhandelbar und nicht rationalisierbar sind und nicht der Diskussion und der Argumentation aussetzbar sind. Ja, ich denke, machen wir auch hier nach diesen zwei Punkten mal einen Einschnitt. Dazu Anmerkungen.
Mich hat ganz beeindruckt, das Existenzielle am Ende dieses Abschnittes zu sagen, ein Volk, das eine derartige Geschichte erlebt hat, muss, ja, da ist dieses Identität halten, nicht nur Identität halten, sondern da geht es um Existenz. Also da geht es noch viel, viel stärker. Und das hat mich wahnsinnig beeindruckt, als ich den Text jetzt in Vorbereitung für die Sitzung heute nochmal gelesen habe, um einfach zu sagen, das ist so für mich der Schlüsselpunkt oder eines der Schlüsselerlebnisse im Dialog, immer zu sagen, was das Volk Israel erlebt hat, das ist so, so groß. Einerseits so groß als Zeichen von, und sie sind gerettet worden oder sie. Gott steht auf ihrer Seite, ist bei ihnen, und aber auf der anderen Seite immer wieder in dieser Behauptungssituation zu stehen.
Ja, und hier vielleicht sicher auch das Gefühl zu sagen, also gut, wenn die Kirche jetzt ihre Meinung ändert, so schnell kann ich das auch nicht mitmachen. Und erstmal sehen, wie das weitergeht, sozusagen. Herr Aust.
Ja, ich habe auch das Gefühl, das ist hier wirklich also eine absolute Klarstellung. Also unsere Theologie und unser Glaube und unsere Tradition, das ist überhaupt gar nicht verhandelbar. Und da lassen wir von euch Katholiken oder euch Christen auch nicht hineinreden, wie wir Gott zu deuten haben und wie wir Eschatologie zu deuten haben und wie wir vielleicht auch diesen Logos oder diesen Jesus zu deuten haben, sondern ja, also wir sind da ganz eigenständig und wir sind auch immer und wir leben noch, genau, also auch diese Erfahrung der Shoah oder ja, überhaupt der vielen Genozide durch die Geschichte und wir leben immer noch und Gott ist immer noch bei uns und deswegen ist das auf jeden Fall richtig und wir haben die längere Tradition und wir lassen uns jetzt von der Mehrheitsgesellschaft des Christentums hier nicht erklären, was wir zu glauben haben. Das finde ich auch unglaublich stark, aber man hat auch so das Gefühl, dass, ja, hier geht es um Identität, aber auch, also ich wundere mich, weil ich habe das Gefühl, der Text reagiert auf Nostra Aetate. Also an einigen Stellen habe ich gedacht, kannte der den Text schon? Also diese Stelle da unter erstens auf Seite 2, wir kreisen nicht als Monde auf irgendeiner Bahn. Da habe ich diese Metapher, die in Nostra Aetate drin ist, mit diesen Sonnenstrahlen und, ne, und das Judentum und andere sind nur die Strahlen, aber Christus ist die Sonne, habe ich gedacht. Ist das eine Reaktion auf diese Metaphorik? Ja, finde ich wirklich interessant. Also,
Also wie gesagt,
also
den endgültigen Text von Nostra Aetate gab es ja noch nicht, als er den
hm.
Text geschrieben hat, aber es waren natürlich schon Vorentwürfe diskutiert.
Ja.
Die Sprache war da, dass es darum gehen sollte, eben mit der Kollektivschuld der Juden für die Tötung Jesu ein Ende zu machen. Das war auch schon klar. Also sind
Ja.
natürlich Dinge, auf die er ganz direkt reagiert. Ja.
Okay, danke.
Herr Reiners.
Ja, ich habe Ich habe zwei Fragen. Einmal es geht er ja immer wieder auf die Gemeinschaft der vielen und die Gemeinschaft der wenigen ein. Ich denke, die Gemeinschaft der wenigen ist klar, ist das Judentum, aber die Gemeinschaft der vielen, ist das dann nur das Christentum oder sind das alle anderen Religionen, also auch Islam, auch nicht religiöse Gemeinschaften? Also bezieht er die ein oder ist das jetzt ein Text, der sich explizit an Christen und eben an das Zweite Vatikanum wendet?
Nein, also hier geht es ausdrücklich wirklich nur um das Christentum.
Ja, okay.
Und weil auch sozusagen das Dialogangebot von christlicher Seite steht. Mit anderen Religionen war das zu der Zeit weniger aktuell. Sozusagen, es sind die Christen, die ein akutes Bedürfnis haben, ihr Verhältnis zu Judentum zu ändern. Und daraus ergibt sich das. Und es ist durchaus auffällig, also er spricht ja so gut nie wie nie von Christentum und Judentum, sondern immer von der Gemeinschaft der vielen und der wenigen. Und da mag einerseits die alte jüdische Tradition hinterstehen, das Kind nicht beim Namen zu nennen, was auch was mit christlicher Zensur zu tun hatte, dass man Dinge nicht offen sagen konnte, und sich lieber hinter was anderem verborgen hat. Oder auch, weil einem die Sache ein bisschen unheimlich ist. Auch der Name Jesu taucht nicht im Talmud auf, sondern es ist jener Mensch, wenn er denn überhaupt mal erwähnt wird. Also da ist sicher diese alte Distanz da, aber sicher auch eine grundsätzliche Bestimmung zu sagen. Also selbst wenn die Kirche jetzt nicht mehr Juden verfolgt und wenn sie manche Positionen ändert, ist es immer noch ein Gefälle dadurch da, dass die Christen so viele sind und wir so wenige, die in einer christlichen Gesellschaft leben. Und ich denke, auch darum war ihm das wichtig, das so zu formulieren, um dieses Problem, das eben auch verhindern kann, dass man sich wirklich auf Augenhöhe gegenübersteht, zu zeigen.
Und meine zweite Frage, die bezieht sich auf den letzten Abschnitt, den wir gerade gelesen haben. Er sagt ja, dass die theologische Sprache nicht geeignet ist, um diese Konfrontation zu wagen oder diese Auseinandersetzung anzugehen, sondern dass wir die universelle Sprache des modernen Menschen nutzen müssen. Das verstehe ich nicht ganz. Also, wenn ich das so verstehe, also ich. Oder am Anfang habe ich das so verstanden, dass er sagt, das ist halt ein neutraler Boden. Also die universale Sprache des modernen Menschen. Da gibt es keine theologisch überformten oder missverständlichen, weil sie von zwei verschiedenen Seiten her anders benutzt werden. Da gibt es diese Wortschwierigkeiten nicht. Also nehmen wir die Sprache des modernen Menschen. Aber dann spricht er von gemeinsamem Engagement in einer Form von Unternehmungen, was auch immer, das ist für mich sehr vage. Ist das jetzt die Überlegung, dass es doch so etwas wie Ökumene möglich sein soll und Christen und Juden sich über ihre Religion austauschen können, gemeinsame Feste feiern können? Das geht doch dann nicht ohne theologische Begriffe. Also das, ich weiß nicht genau, was er da eigentlich will.
Nein, darum geht es ihm sicher nicht, gemeinsam Feste zu feiern. Ich denke, die Unternehmungen beziehen sich darauf, was man im Blick auf die Probleme der Gesamtgesellschaft gemeinsam tun kann. Also das ist
Ach,
eigentlich, was
okay.
bis heute
Rein
vielen
singular.
im Dialog engagierten Juden charakteriert zu sagen, es gibt große moralische gemeinsame Probleme, sei es die Armut in der Welt, sei es ökologische Probleme, das, was alle betrifft. Und auf dieser
Okay.
Ebene, die eigentlich eine ethische Ebene ist, können wir uns treffen und sind sicher auch ein wichtiges Gegengewicht gegen eine völlig säkulare,
Okay.
nur auf Gewinnstreben ausgerichtete Gesellschaft. Das ist der Punkt.
Ja,
Wie zu sagen, es
danke.
sind diese allgemeinen ethischen, sozialen Fragen, darüber kann man reden und da würde er sicher auch nicht leugnen. Da können wir natürlich auch gemeinsame Bibelzitate anführen für solche Sachen, da hätte er wahrscheinlich kein Problem mit. Aber das sind nicht die Dinge, die jetzt wirklich das Innere der Theologie angehen. Das ist das, was er als nicht verhandelbar und eigentlich auch als nicht kommunikabel sieht.
Okay, danke.
Cool.
Ah ja. Ja, danke. Ich wollte da mich ein bisschen anschließen. Sozusagen von, ja, Nostra Aetate geht auch nicht nur über das Judentum, aber auch über Islam und auch Bu Hinduismus und Buddhismus und Glaubenszeugen. Und wir Katholiken, aber auch Protestanten haben uns natürlich, weil das Judentum uns am nächsten steht. In den Niederlanden haben wir auch die, wie nennt das, ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch gibt, der Trialog, also mit dem Islam, weil wir der abrahamitische Religion sind. Und was ich in der ganzen Zeit, dass ich jetzt mich damit beschäftige, mal verstanden habe, oder ja, aus alles, was ich gehört und gelesen habe in die ganze Zeit, dass ich das mache, da ist das Unterschied meiner Meinung nach, das jüdische Denken ist ganz anders, also auch hebräisches Denken aus der danach ist ganz anders, was ich so verstanden habe, griechisch-römisches. Und auch über das griechische Denken ist das römisch gerecht, über Gerechtigkeit gerecht, nämlich über juristische, ja genau. Das Teil, das ist, was wir aus den römischen Traditionen
Das ist ein Problem mit dem Mikrofon. Also das meiste, was du gesagt hast, konnte man verstehen, aber es ist ein bisschen abgehackt. Es bleibt ab und zu mal hängen.
ist aber du bei dir auch.
Bitte?
Bei dir auch, fällt aber so
Ja,
auf.
das ist wahrscheinlich ein Problem, dass jetzt die anderen können mich normal hören. Ja,
Ja.
da ist irgendein Problem mit deiner Einschaltung, warum du mich abgehackst und wir dich abgehackt hören. Aber wie gesagt, das meiste konnte man ja irgendwo verstehen. Der Einschluss der anderen Religionen in Nostra Aetate war ja nicht ursprünglich geplant. Es sollte ursprünglich nur eine Erklärung zum Judentum geben. Und als dann eben Bischöfe aus anderen Erdteilen haben dann gesagt, wo bleiben denn wir mit den Religionen, unter denen wir leben? Und auf die Weise ist es dazu gekommen, dass die anderen Religionen auch eingeschlossen sind. Ich habe im Moment nicht mehr im Kopf, wann diese Diskussion anfing, ob das schon aktuell war, als Soloveitchik den Text geschrieben hat. Aber jedenfalls für Soloveitchik als jemanden, der eben in den USA lebte, in einer Gesellschaft, die damals, was von ihr noch religiös war, wesentlich christlich war, setzt sich also nicht mit anderen Religionen auseinander. Und da sieht man sicher auch nochmal einen Unterschied, inzwischen 60 Jahre, die vergangen sind. Der Einfluss des Islam in Amerika war damals noch nicht so wichtig, dass Soloveitchik auf die Idee gekommen wird, sich damit zu befassen. Also ich wüsste nicht, dass er sich jemals irgendwie mit dem Islam befasst hat und sicher noch viel weniger mit den ostasiatischen Religionen. Ich vermute mal, dass er als jemand, der philosophische Bildung hatte, gewisse Grundkenntnisse hatte, aber es war nicht etwas, wo er sich jetzt, was Dialog angeht, mit auseinandergesetzt hat. Und natürlich gibt es Dinge, was du vorhin sagtest, die Sprache des Judentums, wie man juristisch oder nicht juristische Dinge sieht, das römische Recht, dem sich auch die christliche Tradition verpflichtet ist. Und man kann sicher noch viel mehr Dinge nennen, die da sind, ja, wo man wirklich eine andere Sprache redet. Die Frage ist, ob man eben sagt, auch wenn wir unterschiedliche Sprachen haben, wir können versuchen, sie einander verständlich zu machen oder vielleicht auch nicht. Und da ist Soloveitchik halt sie eigentlich grundsätzlich ablehnen zu sagen, das geht nicht. Herr Schiller.
Mich beschäftigt eine Passage, die Sie am Anfang gelesen haben, aus dem ersten Abschnitt, wo es um die Dimension des Glaubens geht. Dort wählt er ja im Gegensatz fast zu seiner sonstigen Differenzierung sehr markige, zum Teil auch pauschale Worte. Da heißt es ja, die ganze Idee, also die ganze Idee von Glaubenstradition und von der Kontinuität geoffenbarter Lehren, die von ihrer ganzen Natur her nicht vergleichbar sind und sich auf unterschiedliche Bezugsrahmen beziehen, ist vollkommen absurd. Meine Frage wäre, ob man hier nicht im Sinne auch eines interreligiösen Dialoges mehr differenzieren müsste. Muss sozusagen die Annahme von Kontinuität geoffenbarter Lehren automatisch auf die Substitution hinauslaufen, wie er das hier formuliert, dass das Christentum an die Stelle des Judentums getreten ist? Oder gibt es nicht verschiedene Formen der Kontinuität? Für Christinnen und Christen ist es ja ganz wichtig, sozusagen auch Kontinuitäten anzunehmen. Und wenn man das sozusagen in Bausch und Bogen sozusagen verwirft, verbaut man sich dann nicht Möglichkeiten des interreligiösen Dialogs?
Ich denke, man verbaut sie sich und er will sie sich verbauen. Das hat da eine ziemlich große Skepsis, die, ich denke, eben einerseits aus historischen Gründen kommt, aber nicht nur. Und eigentlich ist es schon interessant, weil Nostra Aetate verlangt ja von den Juden eigentlich gar nichts. Also Nostra Aetate, die Kirche befasst sich mit sich selbst und sagt eigentlich über sich selber, sie will ihre Lehre in dem Punkt zumindest, dass die Juden nicht mehr als Christusmörder gelten, ändern. Und man könnte eigentlich sagen, wo kommen jetzt seine Befürchtungen her? Aber er zieht eigentlich schon die Schlussfolgerung, die natürlich auch eine richtige Schlussfolgerung, wenn man den Dialog weitersieht, ist, wenn die Christen jetzt bereit sind, ihre Theologie zu revidieren, weil sie aus welchen Gründen auch immer meinen, das geht so nicht mehr, werden sie irgendwann von uns auch erwarten, dass wir das tun. Und ich bin nicht der Meinung, dass wir das tun sollten. Also er hat nicht die Shoah im Nacken sitzen, die Kirche dazu gebracht hat, ihre Position zu ändern, und findet die Idee überhaupt nicht gut, dass auf das christliche Erwarten, das sehen wir auch gleich im weiteren Verlauf noch ein bisschen mehr, dass christliche Erwartungen da sein sollten, etwas an jüdischer Theologie zu ändern. Und das ist natürlich auch in dem Sinne eine sehr orthodoxe Position, weil er jetzt zwar einerseits zugibt, dass es natürlich auch eine gemeinsame Kultur gibt, aber letztlich denke ich, steht da irgendwo in die Position hinter, ja, die Tora ist eben doch am Sinai geoffenbart, jetzt nicht notwendigerweise als historisches Ereignis, aber als ein theologisches Ereignis. Und auch wenn Soloveitchik weiß, dass die mündliche Tora, die ja de facto eigentlich viel später kommt, auf bestimmte Bedürfnisse bestimmter Zeiten eingeht, würde aber auch sagen, auch die mündliche Tora ist am Sinai gegeben. Und ist da, denke ich, in so einem gewissen Spagat zu sagen, ja, es gibt, Religion entwickelt sich natürlich in Geschichte, in Bedingungen, aber andererseits zu sagen, es gibt etwas, was offenbart ist und da kann man nicht ran. Und das ist vielleicht eher auch ein innerorthodoxes Problem, wenn das so zu sehen, was sich natürlich auf den Dialog dann auch auswirkt. Und ja, und es steht sicher, was wir auch am Anfang sehen, eine gewisse Angst oder Misstrauen auch zu sagen, man wird von uns erwarten, unsere Identität aufzugeben. Und da tut er sich sehr schwer mit und versucht da, glaube ich, durchaus auch hohe Zäune aufzubauen, damit das nicht passiert. Anne, Sie sind noch stumm geschaltet. Ja, jetzt ist okay.
Eine Frage hast du jetzt schon beantwortet, wo steht der Autor? Also ist eine orthodoxe Stimme. Ich lese, also für mich ist das jetzt erstmal schon sehr beeindruckend, weil es eine klare Position sehr deutlich, sehr bestimmt sagt, das ist unsere Ausgangslage und wenn ihr mit uns reden wollt, dann müsst ihr das akzeptieren. Das ist ja sehr hart auch, ist eine sehr harte Position, die eine lange Brücke dann für den Dialog bedeutet. Mich würde interessieren, ob er sozusagen von denen, die Nostra Aetate geschrieben haben oder zu Ende geschrieben haben, überhaupt zur Kenntnis genommen worden ist. Ist da etwas eingeflossen in den christlich-jüdischen Dialog?
Direkt, soweit ich weiß, nicht, weil er auch nicht in Gespräche involviert war und auch nicht involviert sein wollte. Das ist bei Heschel, den nächsten Text, den wir lesen werden, anders. Der war involviert, auch in die Formulierung. Ich bin tatsächlich mir nicht so sicher, wie viel christliche Theologen diesen Text gekannt haben. Es kann durchaus sein, dass das, und er hat es ja eigentlich auch nicht für Christen geschrieben. Auch das muss man sagen. Er hat es für Juden geschrieben, um zu sagen, hier kommt sozusagen jetzt die Einladung zum Dialog. Wir müssen uns überlegen, wie gehen wir damit um. Er hat mit Sicherheit nichts dagegen gehabt, dass Christen den Text gelesen haben, aber seine eigentlichen Adressaten sind Juden. Irgendwo geklatscht, dass man sich selber klar macht, unter welchen Bedingungen kann man in dieses Abenteuer reingehen, sozusagen. Das ist das, was ihm wichtig war. Und es hat sich natürlich im Laufe der 60 Jahre unter seinen Schülern geändert. Das werden wir ja auch dann am Ende der jüdischen Reaktion, die vor 10 Jahren oder auch etwas weniger veröffentlicht wurden, da werden wir sehen, dass auch seine Schüler einen weiten Weg zurückgelegt haben. Aber zunächst mal war das wirklich so eine anfanghafte Bestimmung zu sagen, Vorsicht. Frau Sturms.
Ja, zu dem Vorsicht würde ich gerne noch mal den letzten Satz aus dem ersten Abschnitt, den wir gelesen haben, uns anschauen, wo es im Grunde darum geht, wir sind nicht bereit zu einem Treffen mit einer anderen Glaubensgemeinschaft, in dem wir, und jetzt kommt der Teil, auf den ich eingehen mag, das Objekt von Beobachtung, Beurteilung und Bewertung werden. Und da kann ich ihm nur voll zustimmen, weil wenn ich Dialog möchte, dann möchte ich eben genau das nicht haben, sondern dann möchte ich eine ehrliche Auseinandersetzung haben, dann möchte ich Wertschätzung haben und dann möchte ich nicht wie unter dem Mikroskop behandelt werden als ein Forschungsgegenstand, sondern dann möchte ich Dialogpartner sein, der Position hat, mit denen ich mich auseinandersetzen möchte. Und das zieht sich durch. Er nimmt ja auch nochmal das Wort der Brüder auf, das ja eigentlich eben nicht verwendet werden möchte. Und ich sehe das als sicherlich ein Abstecken von Positionen ab und auch als warnend. Wenn wir in den Dialog gehen, müssen wir uns über bestimmte Dinge vollkommen klar sein. Ich halte aber diese Position für sehr hilfreich, gerade wenn es darum geht, einen Dialog zu finden, der auch auf jüdischer Seite Bereitschaft erfährt, damit es eben keine Zwangsvereinnahmung ist, sondern dass es wirklich das Treffen auf Augenhöhe ist, auf wir wollen miteinander reden. Und deshalb finde ich diesen Text sehr beeindruckend, spricht mich überaus an und ich fühle mich sehr motiviert, mich mit dem weiter auseinanderzusetzen.
Ja, also ich denke, die Frage, dass man, also der Punkt, dass man Juden nicht wie Objekte behandeln soll, ich denke, das ist uns allen klar, dass das in einem vernünftigen Dialog nicht passieren sollte. Aber wir waren ja auch ziemlich kritisch mit einigen der christlichen Dokumente, die wir gelesen haben. Es ist vielleicht eine sehr starke, man könnte fast sagen, Obsessivität der Kirche. Ja, wie definieren wir denn jetzt Judentum? Ohne die Juden zu fragen, was sie davon halten. Und auch das, kann vielleicht in diese Kategorie mit eingehen. Und dass diese Augenhöhe dafür wichtig ist. Und eben die Juden kommen aus einer anderen Motivation heraus. In den sozusagen von sich selber wären sie wahrscheinlich gar nicht auf die Idee gekommen, auch aufgrund der historischen Erwartungen jetzt Dialog zu treiben. Und sie sehen jetzt eine Kirche, die gewisse Motivationen hat. Und die Frage ist, was machen wir jetzt damit? Und von daher ein erster Versuch eben abzustecken, ja, wie kann das sein? Anita.
Ja, ich wollte auch sagen, im Grunde genommen ist das ja das, was wir selber letztes Mal festgestellt haben, als wir nochmal Nostra Aetate gelesen haben, dass es genauso ist, dass es eine christliche Beurteilung des Judentums ist und das ist nicht in Augenhöhe, das ist erst in den späteren Dokumenten. Und ich finde auch, dass er eine spannende Unterscheidung trifft, also zu sagen, es gibt diese kulturelle Ebene, die ist ja richtig. So, die man auch betrachten kann und wo man auch sehen kann, dass es gewisse Verbindungen gibt. Und das andere ist aber die Glaubensebene. Und das haben wir selber an den christlichen Dokumenten kritisiert, dass diese Ebenen nicht auseinandergehalten wurden. Wir hatten einerseits die wissenschaftliche Ebene, dass man feststellt, was ist im Grunde genommen aus dem Judentum ins Christentum hineingegangen, wenn man das exegetisch sieht und so weiter. Das ist ja im Grunde genommen die kulturelle Tradition. Und das andere ist aber die Frage, was glaube ich selber? Welche Antwort gebe ich sozusagen auf die Offenbarung? Das ist die Glaubensebene. Und wenn wir die sauber auseinanderhalten, dann haben wir das Problem eigentlich auch nicht. Dann bleibt ja auch die Einzigartigkeit im Grunde genommen erhalten. Aber wir Christen haben ja gleichzeitig das Problem, dass wir die Dogmatik haben, die eigentlich beide Ebenen vermischt und die eben nicht mehr sauber trennt. Das ist hier eigentlich im Grunde genommen analytisch sehr sauber gemacht, finde ich.
Ja, also ein sehr scharfer Analytiker war Soloveitchik mit Sicherheit auch durch sein Philosophiestudium und hätte sicher eben auch kein Problem gehabt, dass man eben Forschung treibt über erstes, zweites Jahrhundert und da gemeinsame Traditionen sieht, wenn man das immer von der wissenschaftlichen Ebene macht und dort gemeinsame Dinge sieht, aber zu sagen, das ist nicht die Glaubensebene. Ja, sehen wir uns auch die beiden anderen Punkte an, die er als Bedingung für eine Konfrontation sieht. Ja, wo ich denke auch immer bei dem Wort Konfrontation, vielleicht hat das im Deutschen oder vielleicht auch im Englischen immer so ein bisschen auch einen gewalttätigen Kontext. Das ist nicht das, worum es Soloveitchik geht, sondern das ist wirklich gegenüberstehen sozusagen, sich mit etwas auseinandersetzen müssen. Also ich denke, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu sehen. Ja. Drittens, wir Mitglieder der Gemeinde der Wenigen sollten immer mit Taktgefühl und Verständnis handeln und davon absehen, der Gemeinde der Vielen, die sowohl stolz als klug ist, Änderungen in ihrem Ritus oder Korrekturen in ihren Texten vorzuschlagen. Das geht indirekt auf die Änderung der Karfreitagsfürbitte, die ja schon vor dem Zweiten Vatikanum begonnen hatte. Wenn die wirklich liberalen Würdenträger der Glaubensgemeinschaft der vielen manche Änderungen für ratsam halten, werden sie ohne Ansporn unsererseits entsprechend ihrer Überzeugungen handeln. Es steht uns nicht zu, Ratschläge zu geben und Bitten vorzulegen. Denn es wäre sowohl unangebracht als unklug für einen Außenseiter, in die intimste Sphäre menschlicher existenzieller Erfahrung, nämlich die Art und Weise, in der eine Glaubensgemeinschaft ihre Beziehung zu Gott zum Ausdruck bringt, einzudringen. Nicht-Einmischung und Nicht-Involvierung in etwas, das uns völlig fremd ist, ist eine Conditio sine qua non für die Förderung guten Willens und gegenseitigen Respekts. Viertens sind wir durch unsere Geschichte, die geheiligt ist von dem Martyrium von Millionen, sicher nicht autorisiert, einer anderen Glaubensgemeinschaft gegenüber auch nur anzudeuten, dass wir mental bereit sind, historische Einstellungen zu revidieren, uns gefällig zu erweisen, wo es uns um grundlegende Glaubensangelegenheiten geht und einige Unterschiede miteinander zu versöhnen. Ein solcher Vorschlag wäre nichts als Verrat an unserer großen Tradition und unserem Erbe und würde außerdem keine praktischen Vorteile bringen. Wir wollen nicht vergessen, dass die Gemeinschaft der vielen nicht mit halben Maßnahmen und Kompromissen, die nur ein Indiz für ein Gefühl der Unsicherheit und innerer Leere sind, zufrieden sein wird. Wir können nicht den Respekt derer, die uns konfrontieren, erwarten, wenn wir ein serviles Verhalten an den Tag legen. Nur ein offenes, aufrichtiges, unzweideutiges Verhalten, das bedingungslose Verpflichtung auf unseren Gott, ein Gefühl von Würde, Stolz und innerer Freude über das, was wir sind, widerspiegelt, das mit großer Leidenschaft an die letztendliche Wahrheit unserer Ansichten glaubt, das für die Erfüllung unserer eschatologischen Vision, wenn sich unser Glaube von Partikularität zu Universalität erheben wird, inbrünstig betet und sie vertrauensvoll erwartet, nur dies wird die Ebenbürtigen in der anderen Glaubensgemeinschaft, in der wir Gegner wie Freunde haben, beeindrucken. Ich hoffe und bete, dass unsere Freunde in der Gemeinschaft der vielen ihre liberalen Überzeugungen und humanitären Ideale aufrechterhalten, indem sie ihre Einstellung zu dem Recht der Gemeinschaft der wenigen, auf ihre eigene Weise zu leben, zu schaffen und Gott zu dienen, in Freiheit und Würde artikulieren. Unsere Vertreter, die sich mit den Sprechern der Gemeinschaft der vielen treffen, sollten ähnliche Instruktionen bekommen wie die, die unser Patriarch Jakob formulierte, als er seine Boten schickte, seinen Bruder Esau zu treffen. Und er befahl dem Ersten und sagte, wenn dich mein Bruder Esau antrifft und fragt, indem er sagt, wem bist du, wohin gehst du und wem sind diese vor dir, dann sag, deinem Knecht Jakob. Eine Gabe ist es, geschickt zu meinem Herrn Esau. Und siehe, auch er ist hinter uns. Was war die Natur dieser Instruktion? Unser Zugang zur äußeren Welt und unser Verhältnis zu ihr hatte immer einen ambivalenten Charakter, von Grund auf antithetisch, manchmal an das Paradoxe grenzend. Wir setzen uns in Beziehung und ziehen uns gleichzeitig zurück. Wir kommen der Welt Esaus nah und ziehen uns gleichzeitig von ihr zurück. In einem Wort, wir gehören zur menschlichen Gemeinschaft und fühlen uns gleichzeitig als Fremde und Außenseiter. Wir sind in der Realität des Hier und Jetzt als Bewohner unseres Globus verwurzelt und erfahren doch ein Gefühl von Heimatlosigkeit und Einsamkeit, als würden wir woanders hingehören. Mein Bruder Esau sagte Jakob seinen Boten, wird euch drei Fragen stellen. Wem bist du? Wem gehörst du als metaphysisches Wesen, als Seele, als geistliche Persönlichkeit? Wohin gehst du? Wem ist dein historisches Schicksal verpflichtet? Wem hast du deine Zukunft geweiht? Was ist dein letztes Ziel, dein ultimativer Zweck? Wer ist dein Gott und was ist deine Art zu leben? Diese beiden Nachfragen beziehen sich auf deine Identität als Angehöriger einer Bundesgemeinschaft. Dennoch, fährt Jakob fort, wird mein Bruder Esau auch eine dritte Frage stellen. Wem sind diese vor dir? Bist du bereit, deine Begabungen, Fähigkeiten und Bemühungen dem materiellen und kulturellen Wohl der allgemeinen Gesellschaft beizusteuern? Bist du bereit, mir Geschenke, Ochsen, Ziege, Kamele und Bullen zu geben? Bist du bereit, Steuern zu zahlen, das Land zu entwickeln und zu industrialisieren? Diese dritte Nachfrage konzentriert sich auf temporäre Aspekte des Lebens. Hinsichtlich der dritten Frage wies Jakob seine Boten an, positiv zu antworten. Eine Gabe ist es, geschickt zu meinem Herrn Esau. Ja, wir sind entschlossen, an jedem staatsbürgerlichen, gesellschaftlichen und politischen Unternehmen teilzunehmen. Wir fühlen uns verpflichtet, die Gesellschaft mit unseren schöpferischen Begabungen zu bereichern und konstruktive und nützliche Bürger zu sein. Aber was die ersten beiden Fragen angeht, wem bist du und wohin gehst du, wies Jakob seine Vertreter an, negativ zu antworten, klar und präzise, selbstsicher und mutig. Er wies sie an, Esau zu sagen, dass ihre Seele, ihre Persönlichkeit, ihr metaphysisches Schicksal, ihre geistliche Zukunft und ihre heiligen Verpflichtungen ausschließlich Gott und seinem Diener Jakob gehören. Deinem Knecht Jakob und keiner menschlichen Macht kann es gelingen, das ewige Band zwischen ihnen und Gott zu zerreißen. Dieses Testament, das uns von Jakob weitergegeben wurde, ist nun im Jahr 1964 sehr relevant geworden. Wir finden uns wieder wie damals Jakob konfrontiert. Und die, die uns konfrontieren, sind bereit, die drei gleichen Fragen zu stellen. Wem bist du? Wohin gehst du? Und wem sind diese vor dir? Eine tausende von Jahren alte Geschichte verlangt von uns, die Herausforderung mutig anzugehen und dieselben Antworten zu geben, die Jakob seinen Boten vor mehreren tausend Jahren anvertraut hatte. Und das ist auch das Ende des Textes. Ja, dazu Anmerkungen.
Das ist natürlich ein sehr, sehr persönlich, ein sehr konstruktiver Text und auch ein sehr klarer. Und ich glaube, das wird ja auch manchmal den Protestanten im Dialog vorgeworfen, dass sie eben nicht so klar die Position beziehen. Also ich finde es ausgesprochen gut formuliert und sehr hilfreich.
Ja, sehr einfach klar zu sagen, es gibt Bedingungen, wir verkaufen hier nichts von unserer Identität und das ist es, was auch wirklich einen sinnvollen Dialog ermöglichen kann.
Aber wir sind eben zu weiteren konstruktiven Verhaltensweisen bereit, ne?
Ja.
In der dritten Frage.
Und in dem Sinne war Soloveitchik, denke, weit über die orthodoxen Kreise hinaus auch wegweisend, sei es auch, dass man sich direkt auf ihn bezogen hat oder nicht. Das merkt man bis heute, wenn Juden im Dialog engagiert sind, dass es mehr die ethischen und sozialen Fragen sind, die sie interessieren, die sie diskutieren wollen. Und sie haben nicht das, also nicht das Bedürfnis, parallel wie die Kirche versucht, ihr Verhältnis zum Judentum neu zu definieren. Also Juden fangen normalerweise, es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber im Normalfall fängt man nicht an, neu zu diskutieren, wie sehen wir die Person Jesu zum Beispiel. Und diese theologische Ebene wird vielleicht nicht immer so grundsätzlich als nicht diskussionsfähig abgelehnt, aber de facto ist es das, was sehr oft geschieht, dass es einfach Themen sind, wo man sagt, das ist nicht das, wo wir meinen, dass wir darüber reden möchten. Herr Aust.
Ja, also ich sehe das auch so, also dass am Ende tatsächlich es eigentlich nur möglich ist, also zumindest nach dieser Position, okay, wir können die Welt ein bisschen verbessern, ne, also es bleibt halt ethisch, ne, aber mehr ist irgendwie nicht drin. Also Theologie oder Glaube, wird da abgelehnt. Das kann ich verstehen, in den 60er Jahren, also dass das jetzt erstmal eine Klarstellung oder eine Positionierung des orthodoxen Judentums ist, wie man vielleicht jetzt mit diesem Angebot von Nostra Aetate umgeht. Heute würde ich sagen, wäre mir das ein bisschen zu wenig oder zu enttäuschend, weil ich glaube, dass eine Theologie schon auch hier und da wichtig ist, um auch vielleicht im Hinblick auf Ethik irgendwie voranzukommen. Und da würde ich mir schon ja irgendwie wünschen, dass man da in der Lage ist, auf theologischer Ebene, auf Glaubensebene auch in einen Dialog zu treten, weil ich glaube, auch wenn das noch nicht in den Lehrtexten so drin ist, dass ein Gro oder vielleicht nicht ein Großteil, aber dass es viele Menschen gibt innerhalb des Christentums, die eben auch erkannt haben, dass diese exklusive Wahrheits Sicht eben, dass das überholt ist und das sagt er hier auch. Also, solange die Christen irgendwie meinen, sie hätten die richtige Wahrheit und die wollen uns belehren, dann ist ein Dialog eben nicht möglich. Aber ich glaube, dass die meisten, die in diesem Dialog tätig sind, eben nicht mehr diese exklusive Haltung verstehen, sondern eben wirklich diese plurale Haltung doch oft schon angenommen haben. Das habe ich ja auch schon mehrmals betont, dass das auch mein Verständnis ist. Und da glaube ich schon, dass man dann irgendwie miteinander ins Gespräch kommen kann und auch auf einer hohen theologischen Ebene miteinander reden kann. Was ist denn jetzt dieser eine Gott für uns, monotheistischen Religionen? Und wie können wir denn die Texte verstehen, die wir haben, egal ob jetzt die Heiligen Schriften des Judentums oder des Christentums und auch des Korans, ne? Also auch da. Den Trialog, der eben angesprochen wurde, den finde ich da ganz enorm wichtig und ich würde eigentlich auch noch einen Schritt weiter gehen. Ne? Also auch, dass man, klar, da gibt es schon viel zu diskutieren und zu klären, aber natürlich kann man auch noch mal mit den anderen Weltreligionen und auch kleineren Minderheitenreligionen, da sieht sich ja anscheinend das Judentum hier nach diesem Text ja auch, wenn er von der Von den, wie hat er sich nochmal formuliert, von den wenigen, also die Religion der wenigen oder Glaubensgemeinschaft der wenigen, Gemeinschaft der wenigen, genau, spricht. Also da gibt es ja noch ganz, ganz viele kleine Glaubensgemeinschaften und auch da finde ich, die muss man genauso ernst nehmen, eben wenn man plural eingestellt ist und mit denen halt gucken, okay, was glauben wir denn und wer könnte denn Gott sein, wenn es einen gibt oder wer könnten die vielen Götter sein? Ja, okay.
Ja, also wir werden bei den jüngeren, auch orthodoxen Stellungnahmen sehen, dass sich seitdem durchaus einiges getan hat und man auch an theologische Dinge herangeht. Ich glaube, einerseits darf man bei Soloveitchik das nicht unterschätzen, dass er eben auf Zusammenarbeit auf ethischer Ebene, auf sozialer Ebene, dass er das befürwortet. Denn für ihn war wirklich ein ganz drängendes Problem die säkular werdende Gesellschaft, die als eine Gesellschaft, die eigentlich jede ethischen Prinzipien aufgegeben hat, gesehen hat. Und das hat er auch innerjüdisch als seine Aufgabe gegeben, wie man auch als Juden eben diese Identität wahren kann. Und in dem Sinne, weil eben diese ja durchaus Bedrohung durch die säkulare Welt für ihn, glaube ich, eines der Hauptprobleme war, mit denen er sich theologisch auseinandergesetzt hat, wenn er da sagt, da können wir mit den Christen zusammenarbeiten, in diesen die ganze Welt angehenden Fragen, ist das eigentlich schon sehr viel. Und ein zweiter Aspekt, es ist tatsächlich so, wie Sie es gesagt haben, haben die meisten Leute Soloveitchik verstanden, dass er eben sagt, das geht nur im säkularen Rahmen, bei ethischen Fragen der Dialog. Aber es gibt auch die Interpretation seines Textes, dass wir nicht vergessen sollten, dass er ja unterscheidet zwischen dem wirklich rein religiösen, der Glaubensdimension und der kulturellen Dimension, in der sich ja auch die Religion ausdrückt, wo er eben von der jüdisch-christlich-hellenistischen Welt spricht. Und das so ein bisschen so ein Zwischending ist. Also zumindest auf der wissenschaftlichen Ebene diese kulturelle Welt der gemeinsamen Tradition zu erforschen, da ist ja etwas da und könnte vielleicht ein erster Weg dazu sein, dass man eben auch über theologische Fragen letztlich reden kann. Und er hat auch in einem anderen Text auch gesagt, also selbst wenn man über Fragen der allgemeinen Welt, der Nöte der allgemeinen Welt redet, natürlich tue ich das in einer Sprache, die meiner religiösen Tradition entspricht. Denn wie werde ich sagen, dass gewisses kapitalistisches Verhalten unmoralisch ist? Natürlich werde ich das aus meiner religiösen Tradition her begründen. Also von daher, auch wenn es hier so als zwei verschiedene Dinge nebeneinander gestellt ist, kann man das auch ein bisschen differenzierter sehen. Und das haben auch eben später einige seiner Schüler ausgenutzt, sozusagen, dass diese Offenheit irgendwo da ist, um selber dann auch theologisch noch ein Stück im Dialog weiterzugehen. Kor.
Ja, ich wollte sagen, es ist so, ob ich viel Marx höre, die ich also in einer Gruppe in den Niederlanden kennengelernt habe, wo viele jüdische Gelehrten und Juden Aschkenasi und auch alle Arten Christen, auch viele Sorten Calvinisten, so arbeiten und versuchen zu denken und das auch unter das Volk zu bringen, sozusagen. Und das Letzte, was ich sagen wollte, bei alles, was hier gesagt wurde, ist, und was ich hier lese von ihm, ist von, muss ich immer doch denken an der erste Jude, die ich begegnet hatte. Das war ein Rabbiner, die nicht so gelehrt war, aber der mir sagte, also mir persönlich sagte, darum, dass du ein guter Christ bist und ich ein guter Jude. Und das ist eigentlich in dieser Sinn von mit ethischen Fragen und so, dass wir uns da versuchten zu verständigen.
Ja, auch irgendwie zumindest eine Wertschätzung für die andere Seite auch zu bringen und zu sagen, das ist auch legitim. Anita.
Ja, ich wollte auch nochmal sagen, dass es ja auch schon auch darum geht, Stellung zu beziehen. Und das ist ja innerhalb des Judentums nochmal wichtiger, weil es nicht die eine Lehrautorität wie in der katholischen Kirche gibt, zu einem lehramtlichen Dokument, was ja im Grunde genommen auch nochmal vorschreibt, wie sowohl die Christen zu denken haben, wie auch Christen auf das Judentum zu schauen haben. Das ist ja schon ein Lehr, also so ist es gedacht, das Lehramt. Und von daher ergibt sich, glaube ich, schon noch mal eine andere Ebene auf, wie Cor das gerade beschrieben hat, der persönlichen Begegnung. Das heißt, wenn ich voraussetzen kann, dass weder mein Christsein noch mein Judentum in Frage gestellt wird, dann gibt es durchaus auf Augenhöhe eine Begegnung. Aber es geht eigentlich um diese Frage, wie können wir auf so einer offiziellen Ebene sozusagen miteinander reden? Und das muss gleichrangig, gleichwertig sein. Und da ist vielleicht auch die besondere Herausforderung, eben auch nicht vorschnell wieder in so eine Assimilation zu verfallen, wie auch immer, die ja sicherlich auch, spricht ja auch ganz bewusst den Holocaust an und das kommt ja auch nachher in den Dokumenten nochmal, diese Erfahrung, die dazu geführt hat, dass man sich klein gemacht hat und das kann es eigentlich nicht sein. Also die Stärke ist im Grunde genommen, sich auf den eigenen Glauben zu berufen und den auch nicht in Frage stellen zu lassen. Und wenn ich einmal auf der Ebene bin und dann kann ich auf dieser Ebene auch durchaus einen Dialog führen, aber ich darf den nicht in Frage stellen lassen. So habe ich das auch mitverstanden.
Ja, und natürlich sind es eben sozusagen seine persönlichen Überlegungen, obwohl Soloveitchik eben wirklich als eine ganz große Autorität angesehen war, hat er sich immer zu jedem Thema geweigert, sozusagen als rabbinische Autorität halachische Entscheidungen zu fällen. Das war ein Prinzip bei ihm, obwohl, denn gerade bei ihm wäre man vielleicht zu einem Konsensus gekommen, dass man gesagt hat, es ist wirklich eine orthodoxe Autorität, die vielleicht die ganze Orthodoxie zumindest akzeptieren hätte, aber er wollte das nicht. Ja. Andererseits, ja, das können Sie in dem englischen Text sehen, den ich mitgeschickt habe, da ist am Nach dem Text von Soloveitchik ist die Erklärung des amerikanischen Rabbinerbundes, die dann noch kurz vor Nostra Aetate kam. Und die haben im Grunde genommen sich auf ihn bezogen und von daher eine sehr vorsichtige Erklärung formuliert. Also, obwohl er das sozusagen, er hat nicht gesagt, ich ordne das jetzt so an und das muss so sein, aber de facto haben sie auf seiner, wegen seiner großen Autorität eigentlich in Anlehnung an ihn ihre Einstellung formuliert. Und da werden wir auch bei dem neueren Text, den wir noch beim nächsten Mal wahrscheinlich dann sehen werden, sehen, dass auch da der amerikanische Rabbinerbund einige Schritte weitergegangen ist. Kor noch?
Ja, nur eine Bemerkung an Anita. Sagen Ihnen, der letzte oder vorletzte jüdische Allgemeine ist von offizieller jüdischer Seite, auf Weltseite, eine Enttäuschung ausgesprochen, wie schlecht die Dialog auf der katholischen Seite geführt wird im Moment.
Das kann natürlich auch passieren. Ja, dann denke ich, weiß nicht, ob wir fertig werden werden, aber zumindest können wir anfangen noch ganz gut mit dem Text von Avraham Joshua Heschel. Im großen Rahmen hat Heschel eine sehr ähnliche Biografie wie Soloveitchik, auch eher in dem traditionellen Osteuropa, der traditionellen jüdischen Gesellschaft aufgewachsen, Doktoratstudium in Berlin, dann in die USA gekommen. Aber es gibt doch auch einige Unterschiede, denn während Soloveitchik aus einer Talmud-gelehrten Familie stammte, gehörte Heschel dem chassidischen Judentum an, das mehr die emotionale Frömmigkeit, eben gerade auch Gebet im Singen, im Tanzen betont und natürlich nach der Halacha lebt, aber das schon meint, dass Judentum mehr ist als Halacha, was ja durchaus auch manche Leute an Soloveitchiks Konzeption kritisiert haben, dass er mit aller Betonung der Halacha vielleicht auch eine gewisse Reduktion des Judentums auf Halacha vornimmt. Also da kommt Heschel aus einer anderen Spiritualität, die genauso tief in Osteuropa verwurzelt war, aber dem auch, ich glaube, das ist ganz wichtig, um seinen Text zu verstehen. Und das andere ist auch seine existenzielle Erfahrung. Soloveitchik hat Deutschland vor der Machtübernahme der Nazis verlassen. Also er ist nicht wirklich geflohen, hatte eine Einladung, eben in New York tätig zu werden, hatte sicher das Gefühl, dass es nicht gut aussehen wird in Europa, aber er ist in dem Sinne kein knapp Geretteter. Während Heschel noch in den ersten Jahren der nationalsozialistischen Herrschaft in Deutschland gelebt hat, dann schließlich, ich weiß gar nicht mehr, ob vor oder nach der Reichspogromnacht, vermutlich möglicherweise sogar ausgewiesen, da er ja aus Polen stammte, noch ein Jahr in Warschau gelebt hat, wo er geboren war, und dann wirklich wenige Wochen vor dem deutschen Einmarsch in Polen hat er noch mit Hilfe von Reformrabbinern in Amerika ein Visum für die Vereinigten Staaten bekommen und wäre sonst nicht mehr rausgekommen auch. Und das werden wir auch gleich sehen, das hat ihn sehr geprägt. Und er hat auch eigentlich in Berlin, wo er nicht nur studiert, sondern auch seine Rabbinerausbildung gemacht hat, hat er auch den Schritt vom orthodoxen zum konservativen Judentum gemacht. Wobei er, ich glaube, persönlich eigentlich der Halacha genauso verpflichtet geblieben ist, aber durchaus, wie wir es auch gleich sehen werden, einige andere theologische Positionen hat. Und Heschel war auch in den USA, anders als Soloveitchik, der, wo ich habe schon das Gefühl, der mehr so wirklich in seiner rabbinischen Welt gelebt hat, war wirklich sehr gesellschaftlich aktiv. Berühmt ist das Bild, das ihn zu Arm in Arm mit Martin Luther King zeigt bei dem großen Marsch in Alabama, der ja nicht ganz ungefährlich war. Und also da das Eintreten für die gleichen Rechte der Schwarzen in Amerika war für Heschel selbstverständlich. Und danach hat er eben auch den Vietnamkrieg sehr heftig kritisiert. Und er ist 1972 an einem Herzinfarkt gestorben. Und es gibt durchaus auch manche, die sagen, sein Herz konnte die Ereignisse des Vietnamkriegs nicht ertragen. Also da ist sicher jemand, der wirklich auf der säkularen Ebene, die gar keine säkulare Ebene für ihn war, sehr involviert war in das, was in Amerika damals aktuell war. Ja, und das sieht man eben auch. Ich denke, eigentlich schon der Titel zeigt uns, dass wir was anderes zu erwarten haben als das, was Soloveitchik gesagt hat. Und da sollte ich vielleicht auch noch sagen, Heschel ist in Amerika sicher auch sehr bekannt. Ich glaube, es gibt auch einige Sachen von ihm, möglicherweise, die ins Deutsche übersetzt sind. Also auch christlicherseits jedenfalls wesentlicher bekannt als Soloveitchik. Während es in Israel umgekehrt ist, während Soloveitchik eben durch seine Schüler sehr einflussreich ist, ist Heschel, weil er sozusagen in Anführungsstrichen das Makel hat, kein orthodoxer Rabbiner zu sein, wird weniger rezipiert. Es gibt zwar einen sehr engagierten Mann, der einen großen Teil seiner Werke ins Hebräische übersetzt hat und der auch meint, dass der selber auch orthodox ist und der auch meint, dass Heschel eigentlich ganz wichtig wäre, aber für viele Orthodoxen reicht es schon zu hören, der war nicht orthodox und dann fängt man gar nicht mehr erst an, es zu lesen, was ich enorm schade finde. Also von daher ist innerhalb Israels Heschel sicher wesentlich weniger bekannt als Soloveitchik. Aber in der westlichen Welt, sowohl in Amerika als auch in Europa durchaus. Und seine Tochter, Professor Susanna Heschel, ist auch noch Professorin und auch bis heute noch im Dialog engagiert. Ja, also No Religion is an Island, ist der Text, den er eben nach Nostra Aetate geschrieben hat. Ich spreche als Angehöriger einer Gemeinschaft, deren Gründer Abraham war. Und der Name meines Rabbiners ist Mose. Ich spreche als jemand, der Warschau, die Stadt, in der ich geboren wurde, gerade 6 Wochen bevor das Unheil begann, verlassen konnte. Mein Ziel war New York. Es wäre Auschwitz oder Treblinka gewesen. Ich bin ein Holzscheit, gerissen aus dem Feuer, in dem ein Volk verbrannt wurde. Ich bin ein Holzscheit, gerissen aus dem Feuer eines Altars Satans, auf dem Millionen menschlicher Leben zur größeren Ehre des Bösen ausgelöscht wurden und auf dem so viel anderes verzehrt wurde. Das göttliche Ebenbild so vieler menschlicher Wesen. Der Glaube so vieler Menschen an den Gott der Gerechtigkeit und des Mitleids und viel von dem Geheimnis und der Macht des Anhaftens an der Bibel, das in den Herzen der Menschen fast 2000 Jahre lang erzeugt und gepflegt wurde. Ich spreche als jemand, der oft von Angst ergriffen ist und sich in furchtbarer Alarmstimmung befindet, dass Gott sich in Ekel von uns abgewendet haben könnte. Und uns vielleicht sogar die Macht, sein Wort zu verstehen, entzogen hat. Ich spreche als jemand, der überzeugt ist, dass das Schicksal des jüdischen Volkes und das Schicksal der hebräischen Bibel ineinander verwoben sind. Die Anerkennung unseres Status als Juden, die Legitimität unseres Überlebens ist nur möglich in einer Welt, in der der Gott Abrahams verehrt wird. Der Narzissmus war in all seinen Wurzeln eine Rebellion gegen die Bibel, gegen den Gott Abrahams. Da er begriff, dass es das Christentum war, das Anhaften an den Gott Abrahams und Verbundenheit mit der hebräischen Bibel in die Herzen des westlichen Menschen eingepflanzt hat, kam der Narzissmus zu der Folgerung, dass er sowohl die Juden vernichten als auch das Christentum eliminieren und stattdessen eine Wiederbelebung des teutonischen Paganismus herbeiführen muss. Der Narzissmus erlitt eine Niederlage, aber der Prozess der Eliminierung der Bibel aus dem Bewusstsein der westlichen Welt geht weiter. Die Rettung des Glanzes der hebräischen Bibel in den Köpfen der Menschen ist die Aufgabe, zu der Juden und Christen aufgerufen sind, zusammenzuarbeiten. Keiner von uns kann es allein tun. Wir beide müssen uns bewusst machen, dass in unserem Zeitalter Antisemitismus Antichristentum ist und das Antichristentum Antisemitismus ist. Die oberste Angelegenheit ist heute nicht die Halacha für den Juden oder die Kirche für den Christen, sondern die Voraussetzung, die beiden Religionen unterliegt. Das heißt, ob es ein Pathos, eine göttliche Wirklichkeit gibt, die am Schicksal des Menschen interessiert ist, das auf geheimnisvolle Weise auf die Geschichte übergreift. Die oberste Angelegenheit ist, ob wir lebend oder tot sind in Bezug auf die Herausforderung und Erwartung des lebendigen Gottes. Die Krise überwältigt uns alle. Das Elend der und die Angst vor der Entfremdung von Gott lassen den Juden und den Christen gemeinsam schreien. Andererseits muss die Gemeinschaft Israels sich immer des Geheimnisses des Alleinseins und der Einzigartigkeit ihres eigenen Wesens bewusst sein. Da ist ein Volk, das getrennt wohnt, nicht gerechnet wird unter die Nationen, sagt der heidnische Prophet Bileam. Ist es für uns nicht sicherer, in der Isolation zu bleiben und uns des Teilens von Verwirrungen und Sicherheiten mit Christen zu enthalten? Unser Zeitalter markiert das Ende der Selbstzufriedenheit, das Ende des Ausweichens, das Ende des auf sich selbst Vertrauens. Juden und Christen teilen die Gefahren und die Ängste. Wir stehen gemeinsam am Rand des Abgrunds. Die Interdependenz politischer und wirtschaftlicher Bedingungen überall in der Welt ist ein grundlegendes Faktum unserer Situation. Unordnung in einem kleinen, unbekannten Land irgendwo auf der Welt erweckt Angst in Menschen überall auf der Welt. Horizonte sind weiter, Gefahren sind größer. Keine Religion ist eine Insel. Wir alle sind miteinander verbunden. Geistlicher Betrug von Seiten eines von uns hat Auswirkungen auf den Glauben von uns allen. Ansichten, die in einer Gemeinschaft angenommen werden, haben Einfluss auf andere Gemeinschaften. Religiöser Isolationismus ist heute ein Mythos. Trotz aller grundlegenden Unterschiede in Perspektive und Substanz wird das Judentum früher oder später von den intellektuellen, ethischen und geistlichen Ereignissen in der christlichen Gesellschaft beeinflusst und umgekehrt. Wir sind Erben einer langen Geschichte gegenseitiger Verachtung zwischen Religionen und religiösen Konfessionen, religiösen Zwangs, Streits und Verfolgungen. Selbst in Perioden des Friedens ist die Beziehung zwischen Vertretern verschiedener Religionen nicht einfach gegenseitige Unkenntnis. Sie ist ein Abgrund, eine Quelle von Herabsetzung und Misstrauen, die Verdacht sät und die Bemühungen vieler ehrlicher und edler Ausdrücke guten Willens zunichte macht. Auf welcher Grundlage können wir Menschen verschiedener religiöser Verpflichtungen einander begegnen? Zuallererst begegnen wir einander als menschliche Wesen, die so viel gemeinsam haben. Ein Herz, ein Gesicht, eine Stimme, die Existenz einer Seele, Ängste, Hoffnung, die Fähigkeit zu vertrauen, die Fähigkeit zu Mitleid und Verstehen, die Verwandtschaft des Menschseins. Meine erste Aufgabe in jeder Begegnung ist es, das Personsein des menschlichen Wesens, dem ich gegenüberstehe, zu begreifen, die Verwandtschaft des Menschseins, die Solidarität des Existierens zu spüren. Die Begegnung mit einem menschlichen Wesen ist eine Gelegenheit, das Ebenbild Gottes zu spüren, die Gegenwart Gottes. Einer rabbinischen Auslegung nach sagte der Ewige zu Mose, wo immer du die Spur eines Menschen siehst, da stehe ich vor dir. Ja, machen wir hier mal einen Einschnitt zu diesem einleitenden Gedanken. Ja, Anmerkungen dazu. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, wer sich vorher gemeldet hat. Ladies first, Frau Sturms.
So, man könnte ja fast das Gefühl haben, dass Heschel jetzt konträr zu Soloveitchik steht. Das empfinde ich aber nicht so. Weil ich sehe die Soloveitchik-Passagen, wo er sich über die Möglichkeiten des echten Dialogs, und ich benutze wirklich echter Dialog, weil er da ja ganz dezidierte Vorstellungen hat, und die benennt er auch. Was mich beeindruckt am Heschel-Text ist eigentlich nochmal die grundlegende Menschlichkeit. Auf der einen Seite wirklich Mensch und Gott zu denken und zu sagen, ich begegne Gott im Gegenüber, ich begegne ihm im Menschen. Und das ist das, was uns den Dialog auch möglich macht und was dann aber auch umgekehrt dem anderen immer die Würde gibt, die notwendig ist, damit der Dialog, so wie Soloveitchik ihn fordert, wirklich ein echter und wertvoller, würdevoller Dialog ist.
Also ich weiß nicht, ob Heschel den Text von Soloveitchik gekannt hat. Ich vermute ja, weil es ist eigentlich fast nicht denkbar. Die haben miteinander in einer relativ nahen Umgebung gelebt. Und ich denke auch sicher nicht, dass es sozusagen ein Gegenentwurf sein soll, sondern vielleicht eher andere Schwerpunkte setzen will. Herr Reiners.
Ja, ich bin so hin und her gerissen. Also ganz klar, der ist ja sehr viel versöhnlicher, friedlicher als der Soloveitchik, verbindlicher, aber irgendwie auch sehr viel unklarer. Also der ist, wenn ich das richtig verstehe, ist sein Hauptargument eben genau das: Keine Religion ist eine Insel. Das kommt in verschiedenen Ideen so mehrfach vor. Keine Religion kann, ist unbeeinflusst von anderen. Und ich habe nochmal gerade zurückgeblättert auf seine einleitenden Abschnitte. Da erklärt er ja, woher er kommt, also was er alles erlebt hat. Und dass ihn die Angst umtreibt. So habe ich das verstanden. Die Angst umtreibt, dass wir nicht in der Lage sind, als Menschen miteinander umzugehen, ohne uns gegenseitig zu zerstören. So ein bisschen das. Und da ist sein Weg eben: Wir können uns nicht abschotten. Also so verstehe ich das. Wir müssen versuchen, eine Brücke zu bauen. Wir müssen versuchen, das Gemeinsame zu suchen, weil uns das nur davor schützt, uns gegenseitig umzubringen. So, und so ist das so ein bisschen meine Richtung. Aber also er sagt auf der einen Seite, die oberste Angelegenheit ist heute nicht die Halacha für die Juden und nicht die Kirche für den Christen. Das heißt, das wäre für mich klar gegen Soloveitchik, der sich auf die Halacha bezieht. Auf der anderen Seite hat er aber, ach so, und das stützt auch, dass er jetzt hier zum Schluss sagt, dass wir versuchen müssen, den Menschen in dem anderen, in dem Gegenüber zu sehen, und dass unser gemeinsames Ziel ist die Suche nach der Gegenwart Gottes. So, auch das sehe ich gegen Soloveitchik, weil da benutzt er theologisches oder religiöses Vokabular und trennt nicht mehr klar zwischen säkularem Engagement und Auseinandersetzung. Aber auf der anderen Seite, und ich finde die Stelle nicht mehr, eben haben Sie was vorgelesen, da hatte ich gedacht, boah, das ist aber jetzt wieder genauso wie Soloveitchik, aber ich finde es nicht mehr. Ich suche nochmal und dann melde ich mich
Ja,
gleich.
vermutlich meinen Sie der Anfang von Seite 2, andererseits muss die Gemeinschaft Israels sich immer des Geheimnisses des Alleinseins und der Einzigartigkeit ihres eigenen Wesens bewusst sein. Kann es das sein?
Ja, das kann es sein. Und ich meine, er hätte irgendwo auch noch was geschrieben, dass die Zusammenarbeit eben vor allen Dingen auf dem Gebiet des Säkularen zu suchen ist. Aber das hat er ja hinterher wieder zurückgenommen. Deswegen, ich muss da noch mal gucken. Aber das ist auf jeden Fall auch der Abschnitt. Den hatte ich da auch gesehen, ja. Wenn ich ihn finde, melde ich mich noch mal.
Ja, gerne. Ja, also er ist, man merkt sicher auch, dass er eben eher eine spirituelle Theologie als Philosophie, also schon Philosophie, aber eben nicht in dieser klar rational durchstrukturierten Art, die Soloveitchik es macht. Also das ist einfach eine unterschiedliche, sowohl Persönlichkeit als auch eine unterschiedliche Theologie, die da ist. Und ich denke also schon, dieses sozusagen, was Menschen allgemein miteinander verbindet, würde Soloveitchik vermutlich nicht leugnen, aber es interessiert ihn offensichtlich nicht so sehr. Das ist nicht sein Punkt, weil er sich eigentlich mit der jüdischen Existenz auseinandersetzt und aus der heraus überlegt, wie können wir anderen da gegenübertreten. Und was ihnen ja gemeinsam ist, ist eigentlich die Analyse der Gegenwart zu sagen, die immer säkularer werdende Welt, wie sie ist, die ist nicht gut. Die wirkt viele Gefahren und wie sie das angehen, ist dann schon nochmal, würde ich sagen, auch durchaus verschieden, wie weit man da Sachen gemeinsam machen kann. Anita?
Ich würde der Frau Sturms zustimmen. Ich finde auch, dass es eher eine Ergänzung durchaus ist. Und es geht eigentlich um den Appell zu sagen, die Anstrengungen nach innen gerichtet, die sind jetzt gerade nicht mehr. Und das ist im Grunde genommen unheimlich modern, weil es ja auch um eine Analyse dessen geht, wo kommt eigentlich Narzissmus, Nationalsozialismus und wir stellen uns ja heute gerade den gleichen Phänomenen eigentlich wieder. Wo kommt das her? Und dass es eigentlich darum geht, dass dies eine Rebellion gegen die Bibel, gegen Gott, gegen eine ethische Autorität ist. An die Stelle einer ethischen Autorität ist im Grunde genommen was anderes. Wir können sagen, weiß ich nicht, eine Form von Narzissmus, was auch immer, ein Bestreiten von Religion und so weiter auch getreten. Und das ist ja eigentlich hochmodern. Und ich habe einfach noch oder immer wieder auch, das wurde jetzt auch mehrfach gewürdigt, ja, die Frau Friedländer im Ohr, die das immer betont hat, das, was uns verbindet, ist das Menschsein. Und wenn wir bereit sind, sie hat das nicht so gesagt, ich sag mal, im Mensch den Menschen zu sehen und ihm das nicht abzusprechen, dass irgendjemand Mensch ist, dann ist das ja ich sag mal, indirekt ist das begründet mit der Ebenbildlichkeit, aber das hat eine breite Resonanz. Also das ist eigentlich, es gibt schon ganz viele Menschen, die unabhängig von ihrer Religion, von ihrer kulturellen Zugehörigkeit, das verstanden haben. Und das fand ich jetzt auch in den Reaktionen unterschiedlichster Art auf den Tod von Frau Friedländer, wirklich zu Herzen gehend, dass das verstanden worden ist und dass das vielleicht auch eine Perspektive ist im gemeinsamen Aufstehen. Ich sag mal, gegen Genozid, gegen fürchterlichen Kapitalismus, was auch immer, gegen all das, was im Moment die Welten quält. Von daher finde ich das eigentlich unheimlich modern. Und ich glaube, dass man wirklich beide Perspektiven zusammenbringen kann und dass man dann vielleicht zusammen was erreichen kann. Das finde ich daran wirklich faszinierend.
Ja, auch gerade dieses Gemeinmenschliche in einer anderen Stelle des Artikels, was ich jetzt hier, um nicht zu viel Text zu haben, nicht übersetzt habe, bringt Heschel ein Zitat aus dem Talmud-Traktat Sanhedrin, wo es heißt, warum stammen alle Menschen von einem Menschen ab, nach der biblischen Erzählung, damit keiner behaupten kann, der einer ist besserer Abstammung als der andere. Also da ist natürlich auch können Sie im englischen Text dann nachsuchen. Das ist etwas, was Heschel sehr wichtig ist. Und ich muss sagen, mich hat es fasziniert zu sehen, mit welcher Selbstverständlichkeit er sagt, der Narzissmus war etwas Antichristliches auch letztlich, was theologisch natürlich völlig klar ist, aber weniger in jüdischer Theologie als in jüdischer Geschichtsschreibung ist es eben schon eine sehr starke Tendenz zu sagen, ja, aber die christliche Theologie hat ja doch zumindest in ihrem Antisemitismus den Boden für den Nationalsozialismus gelegt. Und dass das ein Thema ist, das Heschel überhaupt nicht interessiert, sondern eher eigentlich sich gemeinsam dem Narzissmus gegenüber sieht. Das finde ich schon auch enorm mutig und auch als für jemanden, der selber ja auch um ein Haar in Treblinka gelandet wäre, auch sehr offen zu sagen, trotz allem bin ich der Meinung, dass es gerade die Erfahrung des Narzissmus ist, die uns nicht trennt, sondern sogar vielleicht zusammenbringt. Herr Aust.
Ja, also mich hat der Text ehrlich gesagt total gepackt gerade. Also dieses Persönliche, dieses Biografische, ja, packt mich sowieso immer irgendwie bei den, ich sag jetzt mal, Juden, die irgendwie in dieser Zeit des 20. Jahrhunderts der Shoah entkommen sind und daraus letztendlich ja auch vielleicht dann so wie Frau Friedländer so ihren Auftrag ja, an die Generationen oder an die Welt formulieren, und so lese ich das ja auch. Ich habe eben gerade schon gedacht, eigentlich steht meine mündliche Prüfung, aber ich finde diesen Text so toll, dass ich überlegt habe, ob ich den als mündliche Abi-Prüfung nochmal nutze. Das wird für meine Schüler, wäre das passend, weil sie eben in Auschwitz waren und wir ganz viel da ja gemacht haben und auch Nostra Aetate und viele Texte. Mal gucken, also weil das, und ich finde mega toll aktuell, also weil er genau gegen diesen Nationalismus, der sich gerade wieder überall breit macht, ja argumentiert, und ich sehe es halt genauso. Also es ist wirklich diese, und das ist ja auch bekannt, also ich bin ja auch noch Geschichtslehrer und Historiker, also von daher, also das Christentum wäre halt auf jeden Fall auch dran gewesen, wenn Hitler denn den Krieg gewonnen hätte. Also das war sein Plan. Also die Ausschaltung der Kirchen. Also er hat sich zurückgehalten, weil er wusste, dass er sich sonst viele Feinde und Gegner macht, und die brauchte er für seinen Krieg. Also deswegen hat er sich noch halbwegs arrangiert mit der Kirche oder den Kirchen. Und deswegen finde ich das klasse, wie er das hier erkennt. Und ich nehme noch eine Dimension, und Frau zu Peter hat eben gesagt, modern. Ich finde es extrem modern, weil er natürlich und heute eigentlich ja noch viel mehr so diese Idee, alle Menschen sind Brüder, müssen miteinander diese Welt irgendwie retten gegen all die Feinde. Und er spricht ja hier auch vom Teufel oder von der Hölle. Ja, letztendlich diese Welt irgendwie vor dem Schlechten bewahren. Und das geht oder ist jetzt ja noch viel wichtiger, weil wir viel globaler miteinander vernetzt sind. Und deswegen ist so dieser Religionsdialog oder Kooperation der Religionen extrem wichtig gegen alle säkularen Tendenzen und gegen alles, was diese Welt bedroht. Und also ich bin total begeistert von diesem Text und freue mich gerade einfach, dass ich den kennenlernen darf.
Ja, und ich denke, es ist wirklich erstaunlich, wie vor 60 Jahren schon jemand wirklich den globalen Aspekt so klar gesehen hat. Das denke ich, ist schon faszinierend. Herr Schüller.
Für mich ist das auch spannend, die Modernität dieses Textes auf der einen Seite, aber auch die Zeitverhaftetheit des Textes auf der anderen Seite. Also modern erscheint mir wirklich, das ist jetzt schon mehrfach gesagt worden, die globale Perspektive, aber auch so ein Gedanke, dass die Eliminierung der Bibel sich eigentlich nach dem Ende des Nationalsozialismus fortgesetzt hat. Das ist ja etwas, was wir heute als sehr gut beschreiben können im Hinblick auf neoliberale Strömungen etc., nicht? Gegen all das sozusagen, was christliches Menschenbild, Umgang miteinander, ja, sich wenden. Die Zeitverhaftetheit dieses Textes scheint mir darzulegen, wo sozusagen hier eine Frontstellung aufgemacht wird zwischen der säkularen Welt und der religiösen Welt. Eigentlich muss man ja heute in der globalen Welt feststellen, dass diese Frontstellung durch die Religionen auch geht. Also wenn man sich anschaut, was zum Beispiel in Amerika im Augenblick los ist, dann muss man ja feststellen, dass eigentlich ein solcher Prozess der Eliminierung der Bibel mitten durch die Religion hindurchgeht. Und das könnte man vielleicht analog fürs Judentum auch feststellen. Und da haben sich die Fronten verschoben. Also es ist nicht mehr so, wie wir das ja aus den 90er Jahren kennen, noch aus dieser These des Clash of Civilizations, die sich jetzt nicht auf Religion, sondern eben auf Kulturen bezieht, dass dort monolithische Blöcke nebeneinander stehen, sondern sozusagen die einzelnen Facetten gehen wild durcheinander und es gibt gar keine monolithischen Blöcke mehr, weder im Sinne von Religion, Religionen noch von Kulturen. Und das macht die Zeitverhaftetheit dieses Textes dann doch aus, weil er noch von dieser Frontstellung von Blöcken ausgeht und die Risse sozusagen vielleicht allenfalls vorweg ahnt, aber noch nicht so klar sehen kann, natürlich auch, dass die Religionen selbst hin und her geworfen sind in Kontakt mit der säkularen Welt, wie sie darauf reagieren sollen.
Ja, ich glaube, das ist wirklich das, was auch Soloveitchik und Heschel gemeinsam haben, dass sie diese große Gefahr der säkular werdenden Welt sehen und irgendwo automatisch sagen, wenn jemand säkular ist, hat er keine Werte mehr. Das ist, ich glaube, vielleicht gar nicht mal so stark reflektiert, aber das kommt eigentlich hin. Und inzwischen will man natürlich sagen, es gibt auch säkulare Menschen, die ein sehr hohes Ethos haben und mit denen man wunderbar zusammenarbeiten kann, um zu versuchen, die Welt zu retten. Und andererseits gibt es religiöse Menschen, wo das schwierig sein kann. Und ich glaube, dass Heschel sich mit manchen fundamentalistischen Tendenzen, die sich heute in der jüdischen Orthodoxie in Israel befinden, wenn man die Bibel nur noch als Besitzanspruch, als möglich, als Anweisung für einen Rachefeldzug sieht, hätte er sicher nicht unterschrieben. Also ich denke, da, wenn er noch einige Jahrzehnte länger gelebt hätte oder die Dinge heute sehen würde, hätte er da sicher auch noch mal Dinge revidiert. Aber damals war es wirklich noch, es ist die säkulare Welt, die eigentlich unser Feind ist. Aber so wie ich weiter Heschel lese in seiner Offenheit für Dinge, glaube ich, dass er in der Lage gewesen wäre, auch da Dinge revidiert zu sehen und eben zu sehen, wo wirklich Menschen sind, die das gemeinsam Menschliche sehen, und wo die sind, die es nicht sind. Ja, ich glaube, wir machen hier einen Einschnitt, denn wir sind so gut wie am Ende von unserer Zeit, werden also dann noch beim nächsten Mal mit dem Text von Heschel weitermachen und soweit wir kommen mit den weiteren Dialogtexten. Also ich bin ziemlich sicher, dass ich keinen weiteren Text für nächstes Mal schicke. Wir haben noch etwa 10 Seiten so und da wir ja in so wunderbare Diskussionen dabei kommen, denke ich, das wird uns sicher reichen. Ich bin nicht mal sicher, ob wir alles fertig bekommen. Ist auch nicht schlimm. Je mehr wir von den Texten wirklich wahrnehmen und diskutieren, ist besser, als ein bisschen mehr geschafft zu haben, denke ich. Und eben, wie weit Sie Zeit und Lust haben, schon was weiterzulesen, ist natürlich, steht Ihnen offen, aber wir setzen es nicht voraus. Und wir machen da weiter beim nächsten Mal, wo wir jetzt aufgehört haben. Gut, dann wünsche ich bis eine gute Woche. Bis dahin, bis zum nächsten Mal.
Tschüss und danke.
Tschüss.